RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Couragiert unterwegs. In unserer Sendereihe geht es um mutige, couragierte Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, gegen allen Widerstand und Gegenwind. Und auf kaum ein Land trifft das gerade wohl mehr zu als auf Afghanistan, ein Albtraumland für Frauen, die hier nur, weil sie Frau sind, zur Zielscheibe werden.
Wurde in Deutschland immer gesagt, dass Afghanistan ein sicherer Ort gibt. Afghanistan ist kein sicherer Ort. Es war auch nicht. Für mich ist klar geworden, dass es in Afghanistan keine Zukunft für keine Frau gibt.
Frishta Hussain ist Afghanin und Vorsitzende des Migrantenbeirats in Potsdam. 4 Wochen ist es jetzt her, dass Kabul gefallen, die Regierung geflohen ist und die Taliban sich zu den neuen Machthabern erklärt haben. Anfangs ja noch mit moderaten Tönen, aber spätestens seit dieser Woche zeigen die Taliban ihr wahres Gesicht. Täglich hat man das Gefühl, werden den Frauen mehr Rechte genommen, wird mehr bekannt. Am Dienstag benannten die Taliban ihre Übergangsregierung, bei der keine Frau mehr beteiligt ist, und haben damit auch ihr Wort gebrochen, eine inklusive Regierung bilden zu wollen. Seit Donnerstag sind Demonstrationen verboten. Es waren vor allem Frauen, die für ihre Rechte auf die Straße gegangen sind. Und heute Morgen ist bekannt geworden, dass Mädchen und Frauen künftig jegliche Sportausübung verboten sein soll. Wie geht's den afghanischen Aktivistinnen? Wie den Mädchen und Frauen? Sie alle sind ja durch das militant-islamistische Regime der Taliban besonders betroffen und gefährdet. Wie verändert sich gerade ihr selbstbestimmtes Leben, ihr Alltag? Wie ihre Lebensbedingungen und was machen sie durch? Was befürchten sie, was erwarten sie? Darüber wollen wir sprechen und wir müssen auch über die Flucht und ihre Folgen reden. Die Sendung haben wir am 10. September aufgezeichnet. Ich bin Susanne Utsch und zugeschaltet sind mir Monika Hauser, die Gründerin und Vorstandsvorsitzende der Frauenrechts- und Hilfsorganisation Medica Moniale, und Christina Ihle, Geschäftsführerin des Afghanischen Frauenvereins in Hamburg. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ihre beiden Organisationen sind seit Jahren und bis heute, und das ist besonders, in Afghanistan aktiv, auch jetzt in dieser gefährlichen Situation. Frau Hauser, Medica Moniale engagiert sich weltweit und seit 20 Jahren sind Sie in Afghanistan. Unterhalten die Partnerorganisation Medica Afghanistan dort, engagieren sich für Frauenrechte und haben verschiedene Hilfsprogramme vor Ort, setzen sich ein für die Trauma-, Familien- und Rechtsberatung für gewaltbetroffene Frauen, engagieren sich aber auch für die gendersensible Ausbildung von Gesundheitsfachleuten, Polizei und Justiz, und sie klären über geschlechtssensible Gewalt und Frauenrechte auf, auch ein großes Thema in Afghanistan. Frau Hauser, wie ist es im Moment? Haben Sie Kontakt zu Ihren afghanischen Kolleginnen?
Ja, wir sind in engem Austausch mit unseren 90 Kolleginnen in Kabul, und für uns ist einfach im Moment sehr, sehr wichtig, weiterhin die Kolleginnen darin zu unterstützen, dass sie als hochgefährdete feministische Aktivistinnen, die viele, viele Jahre tätig waren, dass sie außer Landes kommen können.
Gehen Sie noch aus dem Haus? Wie sieht das konkret im Alltag aus? Was hören Sie da?
Naja, das ist natürlich überhaupt kein Alltag in dem Sinn, weil sie sitzen alle auf gepackten Koffern und warten darauf, dass sich ein Fenster auftut, dass sie außer Landes können. Und kann man sich einfach gut vorstellen, dass das eine extrem traumatisierende Situation ist. Viele haben kleine Kinder, warten also in dieser angespannten Situation ab und kriegen natürlich mit, was sich da so abspielt in Kabul. Und natürlich ist das ermutigend gewesen, dass so dieser Kraftakt auch von jüngeren Frauen, die so toll auf die Straße gegangen sind, Demonstrationen im ganzen Land, sich mit Gesicht gezeigt haben, mit bunter Kleidung. Also da haben diese jungen Frauen uns der ganzen Welt eigentlich ein sehr couragiertes Modell vor Augen gehalten. Das ist einfach ein Desaster, wie sich das alles entwickelt hat in der letzten Zeit. Und das der Westen mit seiner völlig falschen Interventionspolitik nun so mitverursacht hat, dass die Frauen wieder diesem Taliban-Regime ausgesetzt sind. Also die Angst, die Sorgen vor Ort sind sehr, sehr groß.
Frau Ihle, auch der Afghanische Frauenverein Hamburg hat ja viele Projekte in Afghanistan. Mhm. Sie engagieren sich für den Wiederaufbau und Frieden im Land, unterhalten Mädchenschulen, haben Gesundheitsstationen, bohren Brunnen, leisten Nothilfe für Vertriebene und ja, fördern Mädchen und Frauen. Schirmherr, das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, des Afghanischen Frauenvereins Hamburg war bis zu seinem viel zu frühen Tod der Publizist Roger Willemsen. Frau Ihle, wie geht's Ihren afghanischen Mitarbeiterinnen? Die sind ja auch in ganz unterschiedlichen Regionen.
Wir sind in 3 Provinzen innerhalb Afghanistans aktiv. Und bei uns ist es noch ein bisschen anders. Wir haben 190 Kolleginnen und Kollegen, die noch im Land sind und die weiterarbeiten. Also von 15 laufenden Projekten sind 11 im Moment unvermindert im Einsatz. Wir haben 4 Schulen, 2 davon sind reine Mädchenschulen, die seit dem 2. September auch wieder geöffnet sind für Mädchen bis zur 6. Klasse. Das heißt, da sind alle Lehrerinnen, alle Schuldirektorinnen, auch die Mädchen zu 95% anwesend im Moment. Wir haben große medizinische Programme, haben 2 Kliniken, die geöffnet sind die ganze Zeit schon, wo eben Ärztinnen, Hebammen und Krankenschwestern genauso arbeiten wie ihre männlichen Kollegen und haben im Moment ein großes Nothilfeprogramm innerhalb Kabuls zur Versorgung Binnenvertriebener, die noch in den ersten Augusttagen von den nördlichen Provinzen vor den Gefechten nach Kabul geflohen sind und dort ohne Schutz in Rohbauten, in Parks an 18 Stellen innerhalb der Stadt lagern, ohne jegliche Versorgung. Und wir haben medizinische mobile Teams aus Ärzten, Hebammen, einer Psychologin und einem Pharmazeuten, die rumreisen innerhalb der Stadt und diese Menschen medizinisch versorgen, weil ihre humanitäre Lage wirklich katastrophal sind. Viele Kinder haben Brechdurchfall, sind sehr stark unterernährt und insofern auch sehr schnell an der Kippe zu einer lebensbedrohlichen Situation. Und unsere 190 Kolleginnen und Kollegen versuchen wirklich alles unter sehr erschwerten Bedingungen natürlich im Moment.
Aber lassen Sie uns das bitte ein bisschen konkretisieren, denn ich habe jetzt auch gehört von Krankenschwestern in Kabul, die nicht mehr arbeiten gehen durften oder andere durften. Es war aber klar, sie würden ihr Gehalt nicht ausbezahlt bekommen. Sie haben jetzt so beschrieben, als wäre die Situation für Männer und Frauen, die in ihren Projekten arbeiten, relativ ähnlich. Es ist sicherlich auch, also stelle ich mir vor, von vielleicht Region zu Region unterschiedlich in den Provinzen, abhängig davon, welche Taliban-Fraktion vielleicht auch vor Ort ist. Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel konkretisieren? Also können wirklich die Lehrerinnen vollkommen unverändert arbeiten? Das kann man ja, wenn man jetzt die anderen Berichte auch aus Kabul hört, kaum glauben.
Bei uns in unseren Projekten geht das im Moment noch. Wir sind Träger dieser Schulen, also ein privater Träger. Bei staatlichen Schulen kann das anders sein, genauso bei den Krankenhäusern, die, und da haben Sie recht, im Moment keine Gehälter bezahlen. Wir als Organisation können das natürlich anders tun. Insofern sind da die Bedingungen anders. Es stimmt, das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Wir wissen ja alle, die Taliban sind keine homogene Gruppe, sondern es ist noch sehr, sehr heterogen und regional sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Es gibt zum Beispiel von UN-OCHA eine Karte, wo man sieht, in welchen Regionen Frauen noch arbeiten können. Das ist vor allem im Norden des Landes, in den nördlichen Regionen im Moment, im Süden und auch im Westen. Es gibt Regionen, wo das im Moment gar nicht möglich ist. Das ist tatsächlich in der Tat sehr unterschiedlich und noch nicht einheitlich organisiert.
Vor Augen muss man sich ja auch noch mal halten, das Taliban-Regime von 1996 bis 2001, also Bildung für Mädchen, war komplett verboten. Auch die Mutter von Frishta Hussain, die wir eben schon gehört haben, hatte als Lehrerin da Berufsverbot. Da hat sie kurzerhand ihre Tochter zu Hause unterrichtet, bevor sie mit ihrer kleinen Familie vor den Taliban vor 20 Jahren nach Deutschland geflohen ist.
Ich hatte Glück, dass meine Mutter, sie war Lehrerin in Afghanistan und meine Mutter hat versteckte Schule gemacht. Da muss man nicht erwischt werden. Das muss man immer aufpassen, was man macht, was tut man, muss man nicht außen immer sagen oder muss alles versteckt sein.
Frishta Hussain hat uns auch erzählt, dass sie irgendwann nicht mehr weinen konnte. Heute lacht sie, wenn sie so etwas erzählt, aber das ist natürlich eine Tragödie sondergleichen, 20 Jahre her. Und zu befürchten steht, dass auch das Stück für Stück jetzt weiterkommen wird, Frau Hauser. So haben Sie uns eben im Vorgespräch das auch kurz geschildert. Sie haben das Gefühl, es war alles erwartbar, wird alles wieder so kommen, oder?
Es war erwartbar, dass die Taliban Region für Region übernehmen werden, nachdem der Westen einen völlig überhasteten, verantwortungslosen Abzug vollzogen hat. Und der Abzug der Amerikaner hat sozusagen den Taliban dann noch die letzten Türen geöffnet. Und dass jetzt, wo Regierungsbildung erfolgt ist, immer mehr rigide angezogen wird, das war absolut erwartbar. Und das wird noch viel schlimmer kommen. Und das wissen unsere Kolleginnen vor Ort. Die Älteren von Ihnen haben die Erfahrungen des Taliban-Regimes damals gemacht. Und die wissen, dass das ein tödliches Regime für Frauen und für Mädchen und für alle, die für Menschenrechte und Demokratie einstehen, ein tödliches Regime ist. Und daher wird die Situation sich weiter extrem entwickeln. Und es ist absolut notwendig, dass die Bundesregierung, dass die internationale Gemeinschaft, alle, die jetzt mit den Taliban verhandeln, und es muss über humanitäre Hilfe gesprochen werden, hat Frau Ihle ja auch gerade betont. Und das Regime braucht Geld und das Regime möchte politische Anerkennung. Und diese humanitäre Hilfe, die jetzt geleistet wird, auch von der Bundesregierung, die muss absolut gekoppelt werden in den Verhandlungen an die Einhaltung von Frauenrechten, an die Einhaltung von Menschenrechten. Das ist das einzige Pfand und das einzige Druckmittel, was jetzt noch da ist.
Müssten da nicht Frauen eigentlich auch mit an den Verhandlungstisch?
Selbstverständlich. Dafür kämpfen wir, seit es Medica Mondiale gibt, kämpfen wir politisch auch dafür. Und es gibt ja die UN-Resolution 1325, die komplett vom Tisch gefegt wurde, immer dann, wenn es um die echten Verhandlungen geht. Das haben wir in den mühsamen Friedensverhandlungen und Geberverhandlungen in den letzten 20 Jahren gesehen, wie schwer es war, dass auch internationale Geldgeber akzeptiert haben und dafür gesorgt haben, dass afghanische Frauen mit am Tisch sitzen. Und selbstverständlich müssten sie jetzt auch in dieser Situation dabei sein.
Lassen Sie uns, bevor wir auch zu den wirklich wichtigen politischen Forderungen kommen, auch nochmal wirklich detailliert ein bisschen auf die Frauen schauen, die jetzt aktuell besonders bedroht sind. Denn das hört man und liest man natürlich immer, die Frauenrechte werden eingeschränkt, Frauen sind besonders bedroht. Aber welche Frauen sind das? Die besonders exponierten, Frau Hauser, das sind wahrscheinlich viele von denen, die Sie zu Frauenrechten ermutigt, befähigt haben. Ich habe von Listen gelesen, die Taliban jetzt haben. Oder würden Sie es ganz verallgemeinern, es sind wirklich alle Frauen?
Es sind alle Frauen, die jetzt dieses Regime zu spüren bekommen. Und ich möchte gerne betonen, was Freshta Hussein vorher gesagt hat, dass Afghanistan nie ein sicherer Ort war. Das war er auch nicht in den letzten 20 Jahren. Wir haben keine Taliban gebraucht, um absolut talibanisches Denken bei vielen Männern in der Regierung zu haben. Aber es ist den mutigen Aktivistinnen und auch einigen Aktivisten eben gelungen, dass die zivilgesellschaftlich sehr viel erreicht haben. Und auch unsere Kolleginnen, es ist ein Gewaltschutzgesetz eingeführt worden, 08. Und danach haben die mutigen Juristinnen von unserer Partnerorganisation auch immer wieder mit Hilfe dieses Gesetzes dafür gesorgt, dass Täter hinter Gitter gekommen sind. Und dass diese Frauen, diese Aktivistinnen, die auch oft in den Medien waren, weil sie gesellschaftliche Aufklärungsarbeit mit ihrer Person, dafür standen sie, und auch die Juristinnen, die hochrangige Männer hinter Gitter gebracht haben, das sind die extrem Gefährdeten. Und tatsächlich, die müssen jetzt raus, weil die Taliban haben diese Listen, die wissen natürlich, wer was gemacht hat. Und diese mutigen Menschenrechtlerinnen, Frauenrechtsaktivistinnen, Frauen wie Männer müssen unbedingt raus. Die sind extrem bedroht.
Frauenrechtlerin, Frau Hauser, haben Sie jetzt benannt. Und wir müssen vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen anführen. 250 Richterinnen gab es in Afghanistan. Das ist ja enorm, wenn man sich überlegt, dass vor 20 Jahren natürlich keine Frau in irgendeinem hohen Amt, geschweige denn akademischen Amt sein konnte. Die Frauen konnten ja weder Grundschulen besuchen noch die Uni. Also ich finde das schon wirklich enorm und muss man sich auch in Erinnerung rufen. 20% im Parlament waren Frauen. Das ist eine enorm große Zahl. Wir sind nicht viel weiter in Deutschland. Ich glaube, wir haben so knapp 30%. Sportlerinnen gab es, Frau Ihle. Vielleicht sollten wir auf die Sportlerinnen auch mal schauen. Da gab es ja erstmals Radfahrerinnen, Judokämpferinnen, Skifahrerinnen, Bergsteigerinnen, Musikerinnen. Das war natürlich alles noch im Aufbau und für uns ist das selbstverständlich. Frau Hauser hat gerade schon gesagt, im heutigen Afghanistan war das durchaus noch umstritten. Aber unter den Taliban ist das jetzt eigentlich lebensgefährlich, oder?
Ich würde das gerne noch ergänzen, was Frau Hauser gesagt hat. Es gibt eben neben diesen unglaublich mutigen Menschenrechtlerinnen und Richterinnen und Menschen, die sehr im öffentlichen Leben standen, unglaublich viele stille Heldinnen, denen man sicherlich auch Tribut zollen muss. Und das sind einfach Frauen, die tagtäglich in ihren Berufen aktiv sind und eben auch tatsächlich jetzt versuchen, das noch weiter zu machen. Eben Ärztinnen, Schulleiterinnen, Lehrerinnen, die weiter zur Schule gehen, auch jetzt noch. Und die versuchen in ihrem Bereich, in ihrem beruflichen Umfeld weiter Gesicht zu zeigen und weiter zu kämpfen für ihre Ziele und dafür weiter zu arbeiten. Also eine Schulleiterin sagte dann auf unsere Frage, hast du nicht Angst, jetzt wieder zur Schule zu gehen? was wäre ich für ein Vorbild für die Mädchen, die jetzt in unsere Schule kommen, wenn ich nicht käme? Wir haben da eine Verantwortung. Und ich glaube, es gibt eben zusätzlich zu den vielen exponierten Frauen, die auf Listen stehen und jetzt in der Tat ausreisen müssen, um in ihrem Leben gesichert zu sein, unglaublich viele stille Heldinnen im Land, die auch jetzt bestmöglich versuchen, weiterzumachen und weiter zu kämpfen für ihre Rechte.
Sie haben eben auch kurz dieses Stadt-Land-Gefälle angesprochen. Also dass es doch einen Unterschied gibt auch zu diesem ja für uns sehr modern wirkenden Kabul. Es gibt Coffeeshops, Modedesignerinnen, Designer. Da sind die großen Unis mit 40% Studierenden Frauen. Das muss man ja auch noch mal sagen. Was den liberalen, auch feministischen Aufbruch angeht, da gibt es durchaus Unterschiede von den Städten zur Provinz.
Natürlich, man darf nicht vergessen, über 70% der Bevölkerung Afghanistans lebt im ländlichen Raum und die Möglichkeiten für Frauen sind im ländlichen Raum deutlich begrenzter als jetzt in Kabul gewesen, auch die ganzen 20 Jahre. Und wenn man auch guckt auf die Errungenschaften der letzten 20 Jahre, ist es immer noch so, dass jedes zweite Kind nicht zur Schule geht in Afghanistan und viele davon Mädchen sind. Also innerhalb Kabuls und innerhalb der Städte hat sich unglaublich viel bewegt, Zivilgesellschaft und auch für Mädchen im Bildungsbereich in den letzten 20 Jahren. Im ländlichen Raum ist da noch viel Luft nach oben und ist eben vieles noch nicht passiert.
Aber diese Mädchenbildung, die Sie da ja forcieren, kann die eigentlich auch Mädchen vor Zwangsverheiratungen schützen? Das ist ja nach wie vor, glaube ich, ein großes Problem in Afghanistan, ne?
Im ländlichen Raum noch ein sehr, sehr großes Thema. Es kann dann Mädchen vor Zwangsverheiratung schützen, wenn die Familie realisiert, wie wertvoll es auch für sie ist, wenn Mädchen Bildung und Ausbildung erhalten und mit eigenem Einkommen einfach auch enorm die Familie unterstützen. Und es ist klar ein langwieriger Prozess, bis das realisiert und verstanden wird. Aber wir haben in den Orten, wo wir arbeiten, und wir arbeiten im ländlichen Raum, ist dieser Entwicklungsprozess vollzogen. Da sind es die Dorfältesten, die inzwischen sagen, nee, wir möchten gerne, dass die Schule bleibt und dass unsere Mädchen zur Schule gehen. Denn wir haben gesehen, was das für einen Vorteil hat für unser Dorf, für die ganze Gemeinschaft. Und das ist eben dann vielleicht auch eine Chance für die Zukunft, dass eben Gemeinschaften ganz anders hinter Themen wie Mädchenbildung stehen als noch vor 20 Jahren.
Fand ich sehr schön, wie Frau Ihle das aufgezeichnet hat. Ich möchte diesen langwierigen Prozess auch betonen. Das braucht Jahrzehnte. Das braucht ja auch in Deutschland Jahrzehnte. Ich möchte nicht, dass wir hier immer wieder mit dieser Ignoranz und auch einer gewissen Arroganz in Richtung Afghanistan oder auch anderer Kontexte schauen. Denn auch Deutschland hat Jahrzehnte gebraucht, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und beileibe nur deswegen, weil auch Frauenrechtlerinnen dafür gekämpft haben. Erinnern wir uns, auch in Deutschland in den 70er Jahren noch brauchte eine Frau die Erlaubnis ihres Ehemannes, um berufstätig sein zu dürfen. Also das zeigt doch, dass es einfach viel Zeit braucht. Und zu dieser Zwangsverheiratung würde ich gern noch sagen, natürlich haben wir das Stadt-Land-Gefälle, klar, aber auch in den Städten gab es immer wieder Probleme, dass Eltern ihre jungen Töchter zwangsverheiraten wollten. Und deswegen war es ja so wichtig, dieses Gewaltschutzgesetz erreicht zu haben, dass wirklich auch es einklagbar war, mit Hilfe von dafür ausgebildeten Juristinnen, dass das immer wieder auch deutlich gemacht wurde, dass es kriminell ist, wenn Eltern ihre Kinder zwangsverheiraten. Also das heißt, das eine ist dieser politische und juristische aufklärende Weg und das andere ist das, was Frau Ihle gesagt hat, dass die Eltern verstehen, dass alle davon profitieren, wenn ihre Mädchen einen anderen Weg gehen können.
Und ich finde das gut, was Sie gerade noch mal gesagt haben, Frau Hauser, dass es ja tatsächlich Generationen dauert und wir gar nicht mit so einem überheblichen Westlerblick dahinschauen sollten. Denn interessant finde ich ja, dass es durchaus Parallelen im Alltagsleben in den 60er und 70er Jahren gab. Wenn man sich Fotografien anschaut, studierende Frauen mit kurzen Haaren und Minirock, das ist ja enorm. Auch im Iran sieht man das ja. Live-Jazz-Clubs gab es in Kabul ohne Schleier. Also ist eigentlich auch das in der afghanischen Kultur und Geschichte angelegt, oder?
Auf jeden Fall ist das angelegt. Und das hing natürlich auch immer wieder von Menschen ab, wie zum Beispiel dem König, der eine gewisse Modernisierung auch vorangetrieben hat. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es eine extrem archaisch nach Stammesregeln organisierte Gesellschaft war. Und Wir sehen das immer wieder. Wir sehen das auch in anderen Kontexten. Es müssen letztendlich alle mitgenommen werden. Mhm. Es braucht Aufklärung für die gesamte Gesellschaft. Und natürlich waren die Städte Kabul, Herat, Mazar, sind vorangegangen. Aber wir brauchen Aufklärung. Und das kann gerade auch, sicher über die Arbeit auch vom afghanischen Frauenverein oder Medica Mondiale und anderen, auch über Gesundheitsdienste in den Provinzen laufen, dass dort peu à peu einsickern neue Botschaften, aufklärende Botschaften, Familienplanung, auch so ein Thema, woran man sehen kann, wie weit eine Gesellschaft ist. Also das geht sicherlich, der politische Weg und der aufklärende muss Hand in Hand gehen.
Ich wollte sehr gerne noch ergänzen, dass die afghanische Kultur, weil Sie so sagten, ist das angelegt? Ah ja, das ist sehr angelegt. Die afghanische Kultur ist unendlich reich an Poesie, an Künsten, an Musik, an Gedichtskunst. Es ist an Architektur. Also es ist eine wahnsinnig reiche und kulturreiche Gesellschaft. Und das ist sehr schade, dass das hier im Westen immer so gar nicht deutlich wird und so schwer erkennbar ist.
Und ich finde gut, dass Sie das sagen, denn tatsächlich stehen ja nicht nur die Rechte und das Leben der Frauen auf dem Spiel, die Lebensbedingungen, sondern auch wieder das große Kulturerbe Afghanistans. Vor 20 Jahren wurden noch Gemälde aufgeschlitzt, die berühmten Buddhas von Bamiyan, ne? Die Bilder hat man vor Augen gesprengt. Und selbst Musik, auch die traditionelle, war verboten, die wir hier so selbstverständlich spielen. Wir hören auch rein. Hier ist Simin Tanda mit Where Water Travels Home.
بلبل نایم ای زیما به وفنگولا چه بستال مخابل تکلم پرواز زوت به یولم بالا زرل دولو کشکه نوی دست پره شان روالم به بدیا کی یم و تلای است به یاب سی آواز.
Ich bin im Gespräch mit Monika Hausert von Medica Mondiale und Christina Ihle vom Afghanischen Frauenverein. Frau Hauser, Sie haben eben über die Frauen, die vielen Frauen gesprochen, die jetzt gerettet, evakuiert werden müssen. Bevor wir dahin kommen, möchte ich noch kurz sprechen über die Frauen, die bleiben werden. Denn es werden natürlich nicht alle gehen, sondern viele Frauen werden im Land bleiben müssen. Der Großteil der Bevölkerung ist jung, haben oft nur dieses Leben in den letzten vergangenen 20 Jahren erlebt. Auch von Demonstrantinnen, von Frauenrechtlerinnen hört man ja jetzt, dass sie bleiben wollen und bis zum, ich zitiere mal, letzten Blutstropfen kämpfen wollen.
Also ich baue darauf, dass es wirklich eine neue Generation herangewachsen ist, die mutig ist, für die soziale Medien zum Beispiel völlig selbstverständlich sind, die einfach ein anderes Leben schon als ihre Eltern gelebt hat, geschweige denn überhaupt was mit den Taliban gemein hat. Und ich baue auch auf viele Frauen, Frau Ihle nannte sie die stillen Heldinnen, das finde ich ein sehr schöner Ausdruck, Frauen, die Bildung genossen haben, junge Frauen, für die es selbstverständlich war, arbeiten gehen zu können, die mit ihren Freundinnen in der Stadt unterwegs waren und auch eben am kulturellen Leben teilgenommen haben. Und ich baue darauf, dass die sich auch wehren werden. Gegen nackte Gewalt kommt niemand an, das ist klar. Aber die Taliban sind auch darauf angewiesen, die Bevölkerung ein Stück weit zu gewinnen. Sie müssen eine funktionierende Administration aufbauen. Sie brauchen die Leute. Und daher stimmt vielleicht einerseits, was ich vorher gesagt habe, dass es noch viel härter kommen wird. Aber es muss dann auch, wenn dann tatsächlich sowas wie Alltag startet, und davon sind wir ja im Moment noch weit weg, müssen sie aushandeln mit der Bevölkerung, was geht und was geht nicht. Und da baue ich drauf, dass eben auch die jungen Menschen sich zu Wort melden.
Und das sind ja auch nicht nur Frauen, sondern in dieser Zeit sind ja auch viele Männer emanzipiert und gleichberechtigt aufgewachsen, oder?
Sehe ich auch so. Und das hören wir auch immer wieder oder habe ich auch selber bei meinen vielen Besuchen vor Ort erlebt, dass auch Männer bei den Demos zum 8. März zum Beispiel auf die Straße gegangen sind. Junge Männer, ältere Männer, die sehr wohl wissen, wenn Frauenrechte geschützt sind, dann haben sie selber auch was davon.
Frau Ihle? Das möchte ich gerne noch mal verstärken. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland ein sehr schräges Bild des afghanischen Mannes haben, was sehr fokussiert ist auf das Bild der Taliban und wo wir gar nicht realisieren, wie unglaublich viele Männer sich wirklich sehr vehement für Frauenrechte einsetzen und auch dafür auch ihr eigenes Leben riskieren und Projekte von Frauen stärken und umsetzen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu sehen, dass es auch unter den Männern in Afghanistan eine große Stütze gibt für Frauenrechte und für die stillen Heldinnen, die alle auch ohne ihre Männer und Familienväter oft nicht tätig sein könnten. Das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, wir haben hier ein sehr verqueres Bild in Deutschland vom afghanischen Mann. Zwei Sachen wären mir noch wichtig, die, glaube ich, einen großen Unterschied machen zu vor 20 Jahren. Das ist ganz sicher, dass diese sehr junge Generation, die herangewachsen ist, auch unglaublich international vernetzt ist, eben durch die sozialen Medien und da hoffentlich auch von ihren internationalen Kontakten die Stärkung bekommen, die sie brauchen, um jetzt aktiv zu werden in ihrem eigenen Land. Gleichzeitig ist das, was auch Monika Hauser schon sagte, sehr wichtig, dass auch die Taliban nicht mehr sich leisten können, sich zu isolieren, wie das eben in der ersten Periode ihrer Herrschaft war, sondern dass sie auf internationale Verbundenheit und Finanzierung angewiesen sind. Das heißt, das sind zwei neue Komponenten, die reinkommen, diese wirklich gut ausgebildete, sehr gut vernetzte junge Generation und die Taliban, die auf internationale Unterstützung angewiesen sind. Und das stimmt. Also es ist jetzt an der internationalen Gemeinschaft, da ihre Verantwortung wahrzunehmen, am Ball zu bleiben und Frauenrechte und Menschenrechte an Bedingungen zu knüpfen.
Genau, und wir können ja mal beginnen bei der gescheiterten Evakuierung, denn da geht's ja eigentlich schon los. Da ist ja akuter Handlungsbedarf. Ein Schock war das vor 3-4 Wochen. Hier in Deutschland, Wut, Trauer und Scham haben sich bei mir abgewechselt. Das ist ja eigentlich bis heute so, diese Ohnmacht, dass nur so wenig Ortskräfte mit ihren Familien und schutzbedürftige Frauen gerettet werden konnten. Frau Hauser, auch Ihre Organisation hatte ja schon früher gewarnt und gesagt, dieser Exit muss irgendwie geplant werden, das muss in die Hand genommen werden. Auch, dass die Taliban ja seit Anfang 2020 schon wieder so im Anmarsch waren. Warum wurde diese Kritik nicht ernst genommen? Warum wurde nicht reagiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum wurde nicht reagiert? Und das geht, glaube ich, ins gleiche Kapitel rein. Warum ist die Politik und die Intervention, wie die westliche Gemeinschaft sie seit 20 Jahren durchgeführt hat, warum ist die nie korrigiert worden? Weil man doch schon früh gesehen hat, dass vieles falsch läuft und dass die politischen Ziele der USA in erster Linie, nämlich reine Terroristenjagd zu machen, und ich würde mal sagen, aus Rache von patriarchal denkenden US-Männern, aus Rache eben wegen dem 11. September damals, sind Terroristen gejagt worden. Und es ging beileibe nicht um die politischen Ziele eines zivilen Wiederaufbaus und einer Demokratisierung in Afghanistan. Und da ist immer viel gelogen worden, dass es um das ginge. Aber die Taten haben dann ganz was anderes gezeigt. Und mit jedem neuen Drohnenangriff, wo wieder Zivilisten und Familien irgendwo ausgelöscht wurden in Afghanistan, ist natürlich der Hass bei vielen afghanischen Menschen größer geworden, absolut nachvollziehbar. Und diese falsche Politik ist einfach nie korrigiert worden. Und
Entschuldigung, Frau Hauser, wie hätten Sie das denn korrigiert haben wollen? Was hätte anders gemacht?
Es hätte nicht ein militärisches Primat sein dürfen. Wir haben doch gesehen, dass ab 2002 die Möglichkeiten, nachdem die Taliban weg waren, Al-Qaida weg war, dass man dann einen zivilen und rechtsstaatlichen Wiederaufbau hätte machen müssen. Das hätte das Primat sein müssen. Und das ist aber nie wirklich ernsthaft der Fall gewesen. Und Korruption hat um sich gegriffen und gegen die Korruption ist auch nie was wirklich gemacht worden. Es war Karzai lange am Ruder und der ist unterstützt worden vom Westen, von der USA, obwohl schon früh bekannt war, dass er auch Wahlen gefälscht hat. In den Ministerien herrschte Korruption rauf und runter. Also das alles war keine Situation, wo sich wirklich eine friedliche Gesellschaft entwickeln kann. Und einer der schwersten Fehler der internationalen Gemeinschaft war, dass sie für Kriegsverbrechen, dass sie komplett nie eine Aufarbeitung mitgefördert hat, sodass überhaupt keine Gerechtigkeit entstehen konnte. Und das hat natürlich mit dazu geführt, dass der Westen nicht mehr glaubwürdig war. Und letztendlich ist dann das passiert, was viele Jahre schon befürchtet wurde und wo auch viele gewarnt haben, nämlich dieser völlig überhastete Abzug, der an keine Bedingungen geknüpft war und, wie ich schon sagte, wirklich den Taliban die Tür geöffnet hat.
Wie ist das mit Ihren Mitarbeiterinnen? Konnten Sie schon Frauen evakuieren?
Also wenn, muss die Bundesregierung evakuieren, nicht wir. Wir können das unterstützen. Und wir haben ab dem 15. August, als die Taliban in Kabul einmarschiert sind, war für uns völlig klar, dass wir jetzt sehr schnell alle Drähte nutzen müssen, dass hier auch über dem Flughafen noch eine Evakuierung für die Kolleginnen möglich ist. Wir haben schon alle Kolleginnen vorher unterstützt, dass sie von Herat und von Mazar-i-Sharif rechtzeitig noch nach Kabul fliehen konnten. Ja, und dann begann ein Tauziehen und es begann eine kafkaeske Situation, wie ich sie in 30 Jahren Frauenrechtsarbeit bei Medica Mondiale nie erlebt habe. Also wir haben extrem viele Telefonate mit dem Auswärtigen Amt, mit anderen Behörden und Regierungsstellen geführt. Also es war wie so ein Computerspiel, wo du eine Tür aufmachst und dann öffnen sich weitere drei Türen und dann bist du am Schluss wieder an der gleichen Stelle und so lief das auch. Wir haben dann eine Möglichkeit gesehen, ein ganz kurzes Zeitfenster gehabt, für die Unterstützung der Kolleginnen rauszukommen über einen zivilgesellschaftlich organisierten Flug, haben die Kolleginnen dabei unterstützt mit internationalen Sicherheitsberatern, die auch ein lokales Netzwerk haben, dass sie zum Flughafen kommen können. Und dann standen die Kolleginnen tatsächlich stundenlang vor diesem Flughafen und
in diesem Chaos, ne, von dem man gehört hat,
in diesem Chaos. In diesem absoluten Chaos und es klappte einfach nichts. Es war verabredet, vereinbart mit dem Auswärtigen Amt. Es gab einen Kontakt zur Bundeswehr drin im Flughafen. Es hat einfach nichts geklappt, sodass die Kolleginnen dann irgendwann diese Aktion abbrechen mussten und das Beste an dem Tag war, dass sie dann rechtzeitig wieder zurück waren in ihren Unterkünften, bevor die schrecklichen Anschläge passierten. Also insofern war es ein Glückstag, dass nicht den Kolleginnen nichts passiert ist, wenngleich es einfach schrecklich ist, wie viele Menschen bei diesem Anschlag umkamen. Aber die Chance war vergeben und so, da stehen wir jetzt.
Das ist gut, dass Sie das nochmal so beschrieben haben, denn da wird nochmal deutlich, wofür die Regierung jetzt auch in diesen Tagen wieder so stark kritisiert wird. Diese späte, diese zögerliche Evakuierung. Jetzt haben sich deutsche Kulturschaffende eingesetzt für ihre afghanischen Kolleginnen. Auch in der letzten Sitzung des Bundestags am Mittwoch hat ja die Opposition nochmal ganz stark einen Untersuchungsausschuss gefordert. Das alles muss aufgearbeitet werden, aber Ihre Kolleginnen sind ja noch vor Ort. Jetzt war gestern der erste zivile Evakuierungsflug der USA. Was muss Ihrer Meinung nach die Bundesregierung jetzt machen? Also es gibt den vielleicht zivilen Luftverkehr, auf dem Menschen noch evakuiert werden können. Und es gibt aber auch den Landweg, Frau Hauser. Was wünschen Sie sich, was fordern Sie, wie Ihre Kolleginnen gerettet werden sollen?
Wir fordern, dass die Bundesregierung jetzt hier ganz klar aktiv ist, einen dieser Wege für die Kolleginnen zu ermöglichen, dass sie rauskommen. Es ist so, dass die Bundesregierung ja auch jahrzehntelang, kann ich sagen, die Frauenrechtlerinnen vor Ort unterstützt hat. Auch mit finanzieller Unterstützung ist die Arbeit dort geleistet worden. Man hat sie ermutigt, diese gefährliche, immer schon gefährliche Arbeit zu tun. Und daher steht die Bundesregierung hier auch ganz klar in der Verantwortung, unsere Kolleginnen und andere, die sich in dieser Weise eingesetzt haben, wirklich hier unbürokratisch die Aufnahme nach Deutschland zu ermöglichen. Ich glaube, wenn es tatsächlich dann einen Untersuchungsausschuss gibt und wir alle werden davon berichten, was sich hier abgespielt hat, wird ein großes Kopfschütteln beginnen. Also feste Ansprechpartner zu haben, Transparenz über die Vorgänge, über die Prozesse zu haben.
Das haben Sie alles nicht, ja? Sie haben keine
Feste. Das haben wir. Wir kommen Millimeter für Millimeter vorwärts, aber jetzt sind wir in der fünften Woche, wo ein Krisenteam, ein 15-köpfiges Krisenteam bei uns wirklich rund um die Uhr arbeitet. Und wir haben schon den Eindruck, dass es natürlich immer Individuen, Einzelpersonen in den Ministerien gibt, die engagiert sind. Gar keine Frage. Aber soll das verzögert werden? Wir haben ja ein bestimmtes Datum in Deutschland. Sind das innenpolitische Gründe, warum hier verzögert werden soll? Das ist die Frage, die sich uns stellt. Und daher kann ich nur immer wieder dafür plädieren, jetzt muss die Aufnahme erfolgen, jetzt müssen sichere Korridore geschaffen werden und jetzt muss auch über ein groß angelegtes Aufnahmeprogramm in Deutschland nachgedacht werden, dass diese Menschen, die es schaffen, rauszukommen, wirklich in Deutschland aufgenommen werden.
Ja, was Sie gerade sagen, ja, Frau Ihle?
Wenn man die Evakuierung anguckt, wenn man aber auch das Abzugsdatum anguckt, wenn man das militärische Engagement anguckt, wenn man diesen ganzen 20-jährigen Einsatz der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan betrachtet, muss man sehr ehrlich Bilanz ziehen und sagen, alle Dinge wurden jeweils nach sehr innenpolitischen Interessen der einzelnen Akteure organisiert und getan. Allein das Datum des Abzugs war ein rein innenpolitisches Datum für die USA, ein symbolisches Datum, was man völlig zu Unrecht gewählt hat, nicht um einen geordneten Abzug zu erreichen, sondern um innenpolitisch ein großes Zeichen zu setzen. Und auch die Evakuierung in unserer Wahrnehmung ist schon ein großes Wahlkampfthema, wo mit doppelten Zungen gesprochen wird, wo einerseits gesagt wird, ja, wir wollen allen Schutz bieten und ganz wichtig die Ausreise ermöglichen. Und gleichzeitig werden die bürokratischen Hürden so hoch gesteckt, dass es fast nicht möglich ist, jemand reinzubringen, es sei denn, er steht wirklich in direkter oder in einem direkten Förder- und Arbeitsverhältnis mit dem BMZ oder dem Auswärtigen Amt. Also wir haben zum Beispiel erlebt, dass Organisationen, die keine aktuellen Förderverträge haben mit der Bundesregierung innerhalb Afghanistans, mit den eingereichten Kolleginnen und Kollegen, die schutzbedürftig sind, gar nicht erst auf Listen kamen.
Von welchen Zahlen sprechen und denken Sie denn eigentlich? Wie viele Ortskräfte mit Familien, wie viele schutzbedürftige Frauen wären das? Wissen, haben Sie Zahlen, wie viele insgesamt?
Naja, die offizielle Zahl ist die von 40.000. Und das ist eine Zahl, die ist um den 15. August herum auch von ministerieller Seite benannt worden. Jetzt geht's Richtung Ende September und Wahlen. Jetzt hört man die Zahl schon deutlich weniger. Also das ist genau, wie Frau Ihle das gerade beschrieben hat. Zwei verschiedene Zungen, mit denen da geredet wird. Und unsere Kolleginnen stehen auf Listen. Und trotzdem bewegt sich nichts. Und wir haben ja auch noch große Hoffnungen, dass sich jetzt wirklich in den nächsten Tagen was tut. Aber Worte werden gebrochen, Versprechungen werden nicht eingehalten. Da kann man sich fragen, wo die Glaubwürdigkeit solcher Politik hinführt. Ja, das können wir uns auch drüber unterhalten bei so einem Untersuchungsausschuss, was für uns Demokratie in Deutschland eigentlich bedeutet.
Denn da führt es hin letztlich, ne, an diese Stelle. Ja. Die Situation, die macht uns ja hilflos, aber finanzielle Hilfe braucht Afghanistan nach wie vor dringend. Frau Ihle, Sie haben eben neben der desolaten Lage der Frauen ja auch die humanitäre Katastrophe angesprochen. 3 Millionen Fliehende allein im Land und eine Hungersnot droht. Wo ist denn gerade am meisten Unterstützung gefragt? Frau Ihle, Frau Hauser.
Die Situation der Binnenvertriebenen im Land ist wirklich dramatisch. Es ist schon fürchterlich für, also 18,4 Millionen Menschen, einfach um ein paar Zahlen zu nennen, sind innerhalb Afghanistans auf humanitäre Hilfe angewiesen zum Überleben. Das ist enorm viel. Es sind 3,5 Millionen Binnenvertriebene inzwischen, allein 244.000, die seit dem 1. Mai aufgrund der ausgebrochenen Gewalt und dem Ringen und die Provinzen neu auf der Flucht sind. Die Situation dieser Menschen ist wirklich desolat und sehr, sehr prekär. Und es gibt tatsächlich Kinder, die sterben auf dieser Flucht. Und dramatisch ist, dass eben auch unglaublich viele natürlich internationale Hilfsakteure sich zurückgezogen haben aus dem Land. Es sind tausende Kliniken, die von internationalen Akteuren geleitet werden, geschlossen. Es ist fast kaum möglich für einen normalen afghanischen Bürger medizinische Hilfe zu bekommen im Moment, weil die öffentlichen Krankenhäuser keine Medikamente mehr haben und private Kliniken zu teuer sind und nicht bezahlbar sind. Es ist eine unglaubliche humanitäre Not, die jetzt mit den kälter werdenden Temperaturen sehr, sehr bedrohlich wird, weil eben so viele Millionen Menschen keinen Schutz haben und der Winter je nach Region in Afghanistan furchtbar hart ist. Und insofern müssen wir uns einstellen auf eine große, auf uns zukommende humanitäre Katastrophe im Land, mit die vielen, vielen Menschen auch das Leben kosten wird. Und deswegen ist es fast zynisch, darüber nachzudenken, keine humanitäre Hilfe zu leisten. Man muss humanitäre Hilfe leisten, aber natürlich kann man sie auch an Bedingungen knüpfen und das ist dringend notwendig. Aber der große Aufruf ist, Afghanistan humanitär nicht zu vergessen. Da stehen jetzt einfach Menschenleben auf dem Spiel und wir müssen alles dafür tun, weiterzuarbeiten, weiterzuhelfen und da Lebenshilfe über Lebenshilfe zu leisten.
Frau Hauser, wo ist bei Ihnen der Bedarf am größten?
Hier muss die Bundesregierung, hier muss die internationale Gemeinschaft helfen, absolut. Ich denke aber auch, die Zivilgesellschaft in Deutschland kann unterstützen. Also ich finde, es ist jetzt besonders wichtig, dass wir solidarisch an der Seite der Frauen in Afghanistan bleiben, an der Seite der afghanischen Bevölkerung bleiben und nicht das Thema bald aus den Medien sein wird und dann interessiert sich niemand mehr dafür. Wir müssen, und da bin ich sehr froh für Ihre Sendung auch, also die Medien müssen weiter berichten, wie die Situation aussieht. Und die Solidarität der deutschen Zivilgesellschaft ist ja absolut notwendig. Das kann über Spenden gehen an den afghanischen Frauenverein oder Medica Mundial oder andere, denn wir alle sind auf Spenden angewiesen, um diese Arbeit vor Ort machen zu können. Aber auch, denke ich, können in den sozialen Medien können Nachrichten geteilt werden. Afghanische Stimmen, die wir ja auch hören, können verstärkt werden. Demonstrationen, damit kann man jetzt auch ein Zeichen der Verbundenheit in Deutschland setzen. Man kann ja auch hier den Wahlkampf nutzen und die Politik in die Pflicht nehmen und bei diesen ganzen Wahlveranstaltungen immer wieder die Fragen stellen. Wie setzen Sie sich dafür ein, dass die Menschen in Afghanistan weiter unterstützt werden? Das, glaube ich, ist etwas, was wir alle tun können, um hier wirklich Solidarität auch weiterhin zu zeigen.
Herzlichen Dank, Monika Hauser, und auch Ihnen, Christina Ihle. Ich wünsche Ihnen und natürlich vor allem Ihren Kolleginnen in Afghanistan alles Gute, Kraft und Mut für das Kommende. Und bevor ich mit der Psychiaterin Katharina Bonnemann spreche, die sich in Berlin um geflüchtete Afghaninnen kümmert, gehen wir musikalisch nochmal in die Region Afghanistan mit Mariam Akhondi und Eshq. Liebe heißt das auf Deutsch. Katharina Bonnemann, Sie sind promovierte Psychiaterin, vor allem therapeutisch tätig in einer Praxis und einer Gemeinschaftsunterkunft und haben ein verantwortungsvolles Ehrenamt. Sie begleiten und behandeln besonders schutzbedürftige geflüchtete Frauen in Berlin. Und darunter sind viele Afghanen. Natürlich sind Frauen und Männer nach den Strapazen von so einer Flucht gleichermaßen traumatisiert, aber wir wollen ja heute besonders darauf schauen, was Frauen umtreibt, was sie sorgt, ängstigt und sogar krank macht. Sie begleiten geflüchtete Afghanen, die schon hier leben, also schon länger hier leben. Wie haben Sie sie in den vergangenen Wochen erlebt?
Die Frauen sind natürlich extrem belastet durch die Tatsache, dass Familien in Afghanistan sind. Ich denke jetzt gerade insbesondere an zwei Patientinnen, die extreme Ängste um ihre Eltern ausstehen, die sich in Kabul befinden und die auch aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, die Stadt, geschweige denn das Land, zu verlassen.
Auch darüber haben wir mit dem Vorstand des Migrantenbeirats in Potsdam, mit Frishta Hussain, sprechen können. Sie arbeitet ja auch mit vielen Afghaninnen zusammen in Deutschland, die sie begleitet. Und Ihr Eindruck war?
für diejenigen, dass die Familie sind, zum Beispiel Schwester, Bruder oder Kinder oder Frauen sind betroffen. Nacht kann man nicht schlafen, man fühlt sich immer, die sind dort, warum kann ich nicht hier was tun? Fühle mich so schuldig oder ich weiß nicht, ob ich morgen aufstehe, noch meine Kinder und meine Frau noch leben. Das ist auch viele psychische Belastungen.
Erleben Sie das auch bei Ihren Patientinnen?
Das erlebe ich, ja. Also ich würde da tatsächlich fast von einer Art Überlebensschuld sprechen. Eine der Frauen sagte mir gerade vorgestern, ich bin eigentlich fast 100% dort mit meiner Seele und nur mit meinem Körper hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich mache. Ich kenne Kabul wie meine Westentasche, jede Straße. Ich höre von meinen Freunden, von meiner Familie, was dort los ist. Und ich möchte eigentlich viel lieber dort sein, auch wenn ich in Lebensgefahr wäre.
Also diese Sorge um die Familie, das treibt die Frauen besonders um?
Es ist die Sorge und es ist auch ein inneres Verantwortungsgefühl gegenüber den geliebten Familienmitgliedern. Und das ist schwer auszuhalten.
Ich habe auch von Frauenrechtlerinnen gehört, die jetzt gerade noch entkommen und evakuiert werden konnten, was ja eigentlich ein Grund für Freude wäre, die ihre Freiheit gar nicht feiern konnten, weil sie lähmt, den Taliban nur hilflos zuschauen zu können und dass sie in dem Fall das von ihnen Aufgebaute, die jungen Errungenschaften im Stich gelassen haben. Haben Sie das auch schon gehört, vielleicht aus anderen Bereichen?
Ja, also ich denke jetzt an eine Patientin, die einen akademischen Abschluss in Afghanistan gemacht hat und von einer Freundin erzählt aus dem gleichen Jahrgang, die letzte Woche auf der Straße in Kabul zusammengeschlagen wurde, weil ihr Gewand die Fußknöchel nicht bedeckte und die gesagt bekam, wenn wir dich nochmal erwischen, dann erschießen wir dich. Und das so zu hören von guten Freundinnen, die eigentlich genauso emanzipiert wie man selbst sozusagen unterwegs war, das macht sprachlos. Also ich bin viel in den Therapien mit Sprachlosigkeit und immer wieder extremer Ohnmacht konfrontiert.
Wenn man über die Erlebnisse dieser Frauen spricht, auf der Flucht oder auch über das, was sie in Afghanistan erlebt haben, was sind das für Themen? Worum geht es da?
Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und natürlich stark abhängig vom sozialen Hintergrund der einzelnen Personen. Also ich unterscheide jetzt mal sehr, sehr grob und holzschnittartig in zwei Gruppen der Frauen, die ich betreue. Das eine sind eher Frauen mit niedrigerem Bildungshintergrund, die sozusagen schon jung verheiratet vor misshandelnden Ehemännern fliehen und dementsprechend dann hier mit Traumafolgestörungen mit ihren Kindern sitzen und nun irgendwie zu Rande kommen müssen. Das andere sind tatsächlich Frauen mit einem Bildungshintergrund, die sich schon sehr emanzipiert verhalten haben in Afghanistan, ihr Leben lang gekämpft haben, dafür ihren Weg finden zu können. Und da ist dann das Thema im Grunde, wie geht es jetzt hier weiter? Und ganz unabhängig von der politischen aktuellen Situation sind das auch schwerwiegende Themen. Das heißt, die Frauen, die ihr Leben lang sehr vital, sehr aufgeklärt gegen den Widerstand ihrer Familien es geschafft haben, sich einen akademischen Abschluss zu erstreiten und auch sozusagen dann in Berufe zu gelangen, in denen sie relative Unabhängigkeit leben konnten, die irgendwann gemerkt haben, es geht für mich so in Afghanistan nicht weiter, den verzweifelten Sprung nach Deutschland gemacht haben, merken jetzt auf einmal hier, ich bin eine von vielen, abgesehen von der Mittellosigkeit, die man als geflüchtete Person natürlich erstmal erlebt. Unterbringung in einem geflüchteten Wohnheim mit schmutzigen sanitären Anlagen, mit nicht entscheiden können, mit wie vielen Menschen komme ich in ein Zimmer. Also das heißt, die ganze Selbstständigkeit wird aufgrund der sozialen Situation hier natürlich zerbröselt und es nimmt den Frauen gewissermaßen auch Wind aus den Segeln.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, eine starke Emanzipation in Afghanistan hat doch einen anderen emanzipatorischen Wert möglicherweise hier. Denn hier auf einmal auch auf einen unglaublichen Wohlstand, auf ein unglaublich, vielleicht auch schockierend freiheitliches Leben zu stoßen, das stelle ich mir auch als einen Spagat vor, der dann auch wieder sehr irritierend, unglaublich fremd ist, ne?
Es ist mehr als irritierend, es ist existenziell. Denn wenn ich mein Leben lang für etwas gekämpft habe, für mich, dafür meinen Weg zu finden und leben zu können, und dann komme ich hierher und merke, ich muss diesbezüglich eigentlich gar nicht mehr kämpfen, dann fehlt auch erstmal ein Inhalt. Also ich erlebe da auch Sinnentleerung und das sind Identitätsfragen, die da plötzlich auftauchen, mit denen die Frauen nicht gerechnet hätten.
Reicht denn das psychosoziale Angebot, was in diesen Einrichtungen gemacht wird, aus, um Geflüchteten zu helfen?
Definitiv nicht. Ich habe das Privileg durch meine Situation, dass ich immer mal wieder punktuell auch Frauen in eine reguläre Psychotherapie überführen und übernehmen kann. Und das ist notwendig. Also der innere Prozess, hier anzukommen und die innere Emanzipation auch fortführen zu können, im Gegensatz zu der Tatsache, dass man hier in Deutschland natürlich sich äußerlich nicht mehr emanzipieren muss, das wird lange Zeit in Anspruch nehmen. Also da wird lange Begleitung erforderlich sein, wenn eben auch psychische Belastungsfaktoren hinzukommen und psychische Symptome bestehen, die behandelt werden müssen, mit denen man sozusagen aus ärztlicher Sicht eine Patientin nicht alleine lassen kann.
Was sind denn Symptome, die Sie erleben bei Ihren Klientinnen, Patientinnen?
Das ist im Grunde das ganze Spektrum der psychiatrischen Erkrankungen, die man findet. Es gibt die Psychosen, die Frauen rutschen in psychotische Zustände, wahnhaft depressive Zustände. Ich habe jetzt zwei Fälle von kreisrundem Haarausfall, Alopecia areata genannt. Alles psychosomatische Symptome, die für eine extreme innere Spannung sprechen. Das heißt, das System kann sich sozusagen mit psychischen Mitteln nicht mehr helfen, findet keinen Ausweg mehr und der Körper fängt dann an zu sprechen. Also die ganze Palette der psychosomatischen Symptome und schwere depressive Zustände, die bis hin in Psychosen münden. Ja, das ist für die Psychotherapien tatsächlich sehr herausfordernd, weil es eben nicht so ist, dass die Frauen, sobald sie hier sind, in einer sozialen Realität leben, die ihnen alles ermöglicht, sondern ihre soziale Realität folgt ihnen teilweise eben in Form von Brüdern, die aufgrund der Zustände in Afghanistan nun auch nach Deutschland kommen und die dann auf keinen Fall wissen dürfen, Zitat jetzt mal, dass ich hier ohne Kopftuch rumlaufe und dass ich einen Freund habe, selbst wenn ich mit dem Freund nur Händchen halte bis zur Hochzeit. Wenn meine Brüder das wüssten, weiß ich nicht, was ich tun würde. So, das heißt, die sozialen Realitäten holen die Frauen ein und das ist sehr herausfordernd auch für die Therapien.
Es ist ja tatsächlich auch lebensgefährlich für die Frauen, wenn sie hier sehr weltlich, sage ich mal, leben.
Das ist richtig, aber ich würde da schon auch gerne den Fokus auf die Fälle richten, in denen die Frauen nicht mit dem Leben bedroht werden durch ihre Familien, sondern eher mit dem Ausschluss und mit dem Bruch. Denn die Frauen lieben ihre Familien und die Familien lieben ihre Töchter und das sind schmerzhafte Prozesse. Das sind Dinge, die ein Leben auch bis zum Ende weiter begleiten und prägen können, wenn meine Familie sich sozusagen von mir abwendet, weil ich, sei es kein Kopftuch trage, sei es sozusagen mich plötzlich mit einer freiheitlichen Haltung in einem anderen Land bewege. Und das sind enorme Druckzustände, die da ausgehalten werden. Also das Arbeiten mit der Ohnmacht ist eigentlich das, was ich betonen würde, wenn ich über diese Therapien rede. Und manchmal sehr herausfordernd da, Ressourcen zu finden und ressourcenorientiert zu arbeiten.
Das Ganze wird ja mit öffentlichen Geldern finanziert. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen? Was wären Forderungen, die Sie stellen würden aus der konkreten Erfahrung, die Sie ja jeden Tag machen?
Ganz konkret sehe ich ein großes Defizit in der Möglichkeit der Sprachmittlung. Das heißt, die Kosten für die Übersetzer werden nicht übernommen. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, beim LAF einen Antrag zu stellen, sogar beim Jobcenter einen Antrag zu stellen. Ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass einer dieser Anträge durchgegangen ist und habe das große Glück, dass aufgrund eines rührigen Gemeindepfarrers wir die Gelegenheit haben, sagen, einen Übersetzer mit Mindestlohnniveau zu finanzieren, die das mehr oder weniger ehrenamtlich hoch engagiert tut. Aber das ist natürlich eine Wahnsinnssolidarität von Einzelpersonen, die da erforderlich ist. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr passiert, dass Psychotherapeutenkammer, Ärztekammer, also.
Also ich höre heraus, zum einen wirklich, dass Übersetzerinnen und Übersetzer mitfinanziert werden, aber auch, dass die Stundenanzahl erhöht wird, deutlich erhöht wird, die Sie bekommen, oder Sie arbeiten ja ehrenamtlich, ne?
Wenn ich Patienten in Regeltherapien übernehme, dann ist das eine KV-Leistung. Mhm. Es ist aber so, dass das erst dann funktioniert, zeitversetzt, wenn die Frauen eine Weile hier sind und wenn die Krankenversicherung mehr übernimmt als nur sozusagen eine Notfall.
So wie Sie das beschreiben, ist es dringend notwendig und eigentlich auch unmöglich, eine Therapie zu machen ohne Übersetzung in diesem Fall. Denn selbst mit geringen Deutschkenntnissen wird man ja nie sein Innerstes so ausformulieren können, wie man das mit Hilfe eines Übersetzers, einer vor allem Übersetzerin vielleicht auch in dem Fall machen könnte. Denn erst mit einer Frau wird sich vielleicht Frau auch trauen, über sexualisierte Gewalt etc. sprechen zu können.
Das ist korrekt,
ja. Das Zweite, was Sie gerade beschrieben haben, klingt doch auch sehr an, dass es wichtig wäre, frühzeitig Therapien von den Krankenkassen bezahlt zu bekommen.
Das ist absolut richtig. Das Leistungsspektrum für frisch geflüchtete Frauen ist relativ niedrig. Das heißt, das würde eine Akuttherapie ermöglichen, was bedeutet sozusagen einen 50-Minuten-Therapietermin im Monat, was nicht ausreichend ist, um diesen belasteten Frauen zur Seite zu stehen, auf sinnvolle Art und Weise.
Herzlichen Dank, Katharina Bonnemann, und auch Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und Ihren Patientinnen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wer helfen möchte, die Kontakte und Bankverbindungen zum afghanischen Frauenverein von Christina Ihle und zur feministischen NGO Medica Mondiale von Monika Hauser finden Sie auf deren Internetseiten. Einfach den Namen googeln. Oder auf RBB Kultur unter Couragiert unterwegs. Und natürlich können Sie da auch unser heutiges Gespräch gerne nachhören. Sie finden diesen und alle weiteren Podcasts der Reihe Couragiert unterwegs auf der Seite RBB Kultur. Redakteurin war Michaela Gericke und damit verabschiede ich mich. Ich bin Susanne Utsch, machen Sie es gut. Thank you.
Musik.